Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Weibliche Freiheit und Religion sind vereinbar. Das ist Titel und These eines Manifests, das Schweizer Theologinnen und Religionswissenschaftlerinnen herausgegeben haben. Die Frauen vom interreligiösen Think Tank wollen bewirken, dass die öffentliche Debatte um Religion und Frauenrechte differenzierter geführt wird. Sie wehren sich damit auch gegen die Religionskritik von Alice Schwarzer. In unserem Beitrag kommt eine Mitautorin des Manifests, die Katholikin Irene Neubauer, zu Wort. Antonia Moser berichtet.
Das Wort Manifest klingt ziemlich kämpferisch und politisch. Es hat auch wirklich einen politischen Grund, dass die Frauen beschlossen haben, ihre Position zu Frauen und Religion aufs Papier zu bringen.
Die Debatte um die Abstimmung zur Minarettsverbotsinitiative, da waren wir wirklich, kann es nicht anders sagen, entsetzt über zum Beispiel den offenen Brief, den Julia Onken, eine bekannte Autorin in der Schweiz, die sich selber als Feministin versteht. Sie hat einen offenen Brief geschrieben, wo sie die Frauen aufgefordert hat, ja zu dieser Verbotsinitiative zu stimmen. Und das hat uns wirklich aufgeschreckt und da haben wir gemerkt, es findet hier eine sehr undifferenzierte Debatte statt darüber, was Religionen für Frauen bedeuten.
Irene Neubauer ist katholische Theologin. Sie und andere Frauen mit anderer Religionszugehörigkeit gehören dem interreligiösen Think Tank an und haben auf den Brief von Julia Onken reagiert. Sie antworteten mit einem eigenen offenen Brief. Doch es kamen immer mehr Äußerungen von Feministinnen hinzu. Erst kürzlich hat beispielsweise Alice Schwarzer ein Buch geschrieben, worin sie das Tragen eines Kopftuchs stark kritisiert. Mit ihrer ablehnenden Haltung gegenüber Religion haben diese Feministinnen aber nicht nur Unrecht.
Sie sehen gewisse Missstände, die wir natürlich auch nicht abstreiten. Ich fange bei uns an. Ich bin ja katholische Theologin und Religionswissenschaftlerin und in der katholischen Kirche sind Frauen nach wie vor von Ämtern ausgeschlossen. Also sie können nicht Priesterin werden und von da an aufwärts schon gar nicht. Das ist eine klare Diskriminierung für Frauen. Aber es gibt innerhalb des Christentums eine ganz andere Tradition, eine befreiende Tradition auch für Frauen, eine religiöse befreiende Tradition.
Diese befreiende Tradition wollen die Frauen des interreligiösen Think Tanks stärken. Sie wollen aber nicht alles schönreden. Ihr Ziel ist vielmehr eine Differenzierung und eine breite Debatte. Religionen seien nämlich immer ambivalent. Irene Neubauer zeigt dies am konkreten Beispiel des Kopftuchs.
Es gibt wirklich 100 verschiedene Gründe, wieso Frauen dieses Kopftuch tragen. Und da würde ich sagen, ganz klar, es gibt eine frauenunterdrückerische Seite, wenn es von außen aufgezwungen wird. Hier bei uns ist es oft genau das Gegenteil der Fall. Also hier wollen junge, wenn es junge Frauen sind, sie wollen eigentlich zeigen, ich entscheide mich selber dafür. Ich bin Muslima, ich stehe dazu in einem Umfeld, wo es eben gerade schwierig ist. Nicht der Zwang der Gesellschaft, das Kopftuch zu tragen, sondern eigentlich eher der umgekehrte Druck, es nicht zu tragen. Hier braucht es ja Mut, es zu tragen, weil man die schrägen Blicke schon mal erntet. Und dann gibt es natürlich Frauen, die sind es sich einfach gewohnt. Also Frauen in einem bestimmten Alter, die nie etwas anderes gemacht haben. Ohne Kopftuch kämen sie sich wahrscheinlich wie nackt vor.
Das Kopftuch dürfe nicht einfach generell schlecht gemacht werden. Diese Schwarz-Weiß-Malerei von feministischer Seite kritisieren die Frauen vom interreligiösen Think Tank. Schwarzer und Co. würden ihren eigenen Wurzeln untreu.
Weil sie ein zementiertes Bild portieren, wie feministische Frauen glücklich, ich nehme extra das Wort, glücklich zu sein haben. Und das widerspricht eigentlich der ursprünglichen Intention des Feminismus im Sinne von Frauen befreien, dazu wirklich ihr eigenes Leben leben zu können.
Das ist genau das Ziel der Frauen vom interreligiösen Think Tank. Frauen und Männer sollen ihre Religion so leben können, wie sie sich das wünschen, innerhalb der gesetzlichen Grundlagen. Die Menschen sollen zum Nachdenken angeregt werden und nicht mehr vorschnell die Religion als gut oder böse bewerten. Doch diese Botschaft zu verbreiten, ist schwieriger als gedacht.
Es ist gar nicht so einfach. Also bei den großen Zeitungen haben wir gemerkt, da stoßen wir jetzt nicht einfach auf weit geöffnete Türen. Eine große Tageszeitung hat es zum Beispiel abgelehnt, abzudrucken, eben weil wir in diesem Papier zum Beispiel Alice Schwarzer namentlich kritisieren. Wir haben aber auf der Seite der christlichen Medien, da haben wir schon eine weite Verbreitung gefunden. Wir werden es verbreiten auf Netzwerken, auf Frauennetzwerken, dass es wirklich breite Kreise und eben nicht die schon Bekehrten erreicht.
Irene Neubauer vom interreligiösen Think Tank im Beitrag von Antonia Moser. Das Manifest ist auf der Internetseite des interreligiösen Thinktanks nachzulesen. Und nun zu Radio Vatikan. Gestern, vor genau 80 Jahren, startete es und war damals eines der ersten Radioprogramme überhaupt. Heute ist Radio Vatikan ein multimediales Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitenden. Judith Wipfler hat den Papstsender mehrfach besucht und kramt zum Geburtstag in ihren akustischen Souvenirs aus Rom.
Laudetur Jesus Christus.
Laudetur Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. So beginnen alle Programme von Radio Vatikan, egal in welcher Sprache. Und es sind heute über 40 Sprachen, in denen gesendet wird. Allein das macht dieses Radio zum Unikum. Die Stimme des Papstes in der Welt zu verbreiten, ist eine, aber nicht die einzige Mission von Radio Vatikan. Pater Eberhard von Gemmingen.
Gerade wir deutschsprachige Abteilung berichten, sagen wir mal, 80% unseres aktuellen Inhalts ist gar nicht Vatikan und Papst, sondern ist die Weltkirche rund um den Globus.
Die verschiedenen Sprachredaktionen setzen ganz unterschiedliche Akzente in ihren Programmen.
Entre otros temas que se tratan, precisamente está esto que Paulo ha mencionado acerca de la migración como un problema social, pero también como una forma de...
Die einen sind politischer, die anderen meditativer. In Sachen Professionalität kann die Radio Vatikan-Redaktorin Gudrun Seiler keine Unterschiede zu anderen Großmedien feststellen.
Es sind heute ganz normale journalistische Standards, die an uns herangebracht werden und denen wir gerecht werden.
Und wie sehen es die säkularen Kollegen? Ich fragte den Rom-Korrespondenten der ARD, Jörg Seiselberg.
Nein, ich schätze die Arbeit der Kollegen von Radio Vatikan. Das ist keine Propagandamaschine, wie man ja vielleicht glauben könnte angesichts der Tatsache, dass sie ihr Geld vom Vatikan bekommen und der Papst oberster Dienstherr ist. Aber das merkt man in der Berichterstattung kaum.
Anders jedoch sehe es in der Fernsehabteilung aus. Die Vatikanmedien haben quasi das Copyright auf den Papst und andere Medien müssen sich hinten anstellen.
Mich ärgert das manchmal schon, dass die Regisseure von Radio Vatikan eine Regie betreiben, die mich ein bisschen erinnert manchmal an aktuelle Kamera aus der DDR. Es ist schlicht und einfach so, dass die Regie der Vatikanmedien so ist, dass sie nicht orientiert ist an journalistischen Gesichtspunkten, sondern daran, den Papst so in der Welt optisch zu vermitteln, wie es der Papst der Vatikan gerne möchte.
Was die Bild- und Tonrechte angeht, mit denen sich heutzutage ja einiges Geld verdienen lässt, haben die Vatikanmedien das Monopol.
This is the Vatican radio station, of which the Pope's voice has been heard all over the world.
Die römisch-katholische Kirche ist ein Medienprofi. Als die Päpste ab den 60er Jahren auf Reisen gingen, war sofort klar, dass die Vatikanmedien sie begleiten. Der Papst entwickelte sich zum Medienstar. Zuletzt löste das Sterben von Papst Johannes Paul II. Einen weltweiten Medienrummel aus, wahrscheinlich einen der größten Medienhypes, den es je gab. Aber Radio Vatikan hat auch schwere Zeiten erlebt, vor allem im Zweiten Weltkrieg. Mussolini übte Zensur, die Deutschen installierten Störsender, um den freien Informationsfluss aus dem Vatikan zu verhindern. Und Goebbels soll damals sogar geschworen haben, Radio Vatikan ganz zum Schweigen zu bringen. Das ist ihm nicht gelungen.
Laudetur Jesus Christus.
Nach dem Zweiten Weltkrieg half Radio Vatikan, Vermisste zu finden. Über 1,2 Millionen Suchbotschaften wurden in den Nachkriegsjahren von Rom aus in die Welt geschickt. Bis heute ist Radio Vatikan besonders wichtig für katholische Menschen, die in ihren Ländern unterdrückt oder Minderheit sind. Das gilt etwa für China, aber auch für die römisch-katholische Minderheit in arabisch-muslimischen Ländern.
ننقل إليكم برنامجنا العربي باتجاه منطقة الشرق الأوسط عصر كل يوم.
Auch muslimische Hörerinnen und Hörer konsultieren regelmäßig die etwas anderen Informationen aus Rom.
في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت روما، الرابعة والنصف بتوقيت غرينتش.
Radio Vatikan hat aber auch hierzulande ein treues Publikum. Aus der Schweiz bekommt der Sender mehr Spenden als etwa aus Österreich. Wer Radio Vatikan hört oder im Internet konsultiert, bekommt zuverlässige Informationen, professionell aufbereitet. Dabei ist aber immer auch klar, dass es sich nicht um ein neutrales Medium handelt, sondern um die Stimme des Papstes.
Jesus Christus, verkündet uns das Reich Gottes. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag.
Vor 80 Jahren ging Radio Vatikan auf Sendung. Der Beitrag von Judith Wipfler. Grund zum Feiern gab es dieses Wochenende auch in Ägypten. Optimismus macht sich auch bei den Christinnen und Christen des Landes bemerkbar. Der koptische Patriarch Damian begrüßte den Rücktritt Mubaraks. Für seine Kirche sei das eine große Hoffnung. Bis heute machen die Kopten 10% der ägyptischen Bevölkerung aus. Der orthodoxe Bischof Damian vertraue darauf, dass das Militär für Stabilität und Sicherheit im Land sorge und für einen baldigen Neuanfang. Auch vom Weltsozialforum aus dem Senegal ergingen Glückwünsche nach Ägypten. Judith Wipfler mit den Meldungen.
Das Weltsozialforum im Senegal schloss am Freitag mit einer positiven Bilanz. Die Ereignisse in Nordafrika, in Tunesien und Ägypten würden zeigen, welche Kraft von sozialen Bewegungen ausgehe. Unter den globalisierungskritischen Gruppen am Weltsozialforum waren auch wieder viele kirchliche Organisationen, etwa der Evangelische Entwicklungsdienst EED. Einen Schub Demokratisierung erwartet der EED jetzt in den arabischen Ländern. Endlich wehrten sich die Menschen gegen Präsidenten, Clans und Dynastien, die jahrzehntelang Volksvermögen in die eigene Tasche steckten. Das Weltsozialforum stellte dieses Jahr verstärkt die Themen Migration, Entwicklungsfragen und Frauenrechte ins Zentrum. Die Rolle der Kirchen am Forum werde immer wichtiger, meint der EED, und die roten Fahnen würden immer weniger. Der ökumenische Bibelsonntag ist gestorben. So drastisch drücken sich die Organisatoren des Bibelsonntags aus. 20 Jahre lang haben das katholische Bibelwerk zusammen mit der reformierten Bibelgesellschaft der Schweiz den ökumenischen Bibelsonntag im November gestaltet. Ihre Materialien würden zwar überall gelobt, tatsächlich abgehalten jedoch werde der Bibelsonntag kaum, bedauert Dieter Bauer vom katholischen Bibelwerk. Besonders in den katholischen Gemeinden sei das Interesse marginal. Wenig Fürsprache habe der Bibelsonntag aber auch von den Bischöfen gehabt. Die Leidenschaftslosigkeit für den Bibelsonntag machte eine große Umfrage Bauers offensichtlich. Auf seine Umfrage reagierte noch nicht einmal ein Drittel der angefragten katholischen Pfarreien. Bischof Wonder von Chur im Dialog mit der Zürcher Kantonalkirche. Um die Spannungen zwischen dem Churer Bischof und den Zürcher Katholiken zu lösen, trafen diese Woche Delegierte aus Zürich zu vertraulichen Gesprächen mit dem Bischof zusammen. Ein Grund für die Spannung ist, neben anderen, die mögliche Ernennung Martin Grichtings zum zweiten Weihbischof des Bistums. Grichting stößt im Kirchenvolk auf wenig Gegenliebe. Um Druck auf den Bischof auszuüben, sistierte die Synode der Zürcher Kantonalkirche ihre Zahlungen an Chur, den sogenannten Bistumsbeitrag. Über den Inhalt des Gesprächs am Mittwoch wurde einstweiliges Stillschweigen vereinbart. Es sei aber geprägt gewesen von gegenseitigem Respekt und dem Willen, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Margot Kessmann bekommt einen Preis für Zivilcourage. Die Bischöfin AD und kurzzeitige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, wird für ihren Rücktritt nun mit dem Europäischen Kulturpreis für Zivilcourage ausgezeichnet. Nach einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss war Kessmann zurückgetreten. Damit habe sie Mut bewiesen und sei ein Vorbild geworden für Menschen mit öffentlicher Verantwortung. No App Solution. Via Internet gibt es keine gültige Absolution. Der Vatikan warnte diese Woche davor, zahlreichen Online-Angeboten Glauben zu schenken, die Absolution versprechen. Eine gültige Sündenvergebung könne nur im direkten Kontakt mit einem Priester durch das Sakrament der Beichte empfangen werden. Internet-Chats könnten lediglich als digitale Hilfsmittel zur Vorbereitung auf die Beichte dienen. Keine Internetanwendung aber ersetze die persönliche Beichte.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.